ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nabila Tassi, hallo. SWR 1, Leute, hallo und herzlich willkommen, Arndt Franz.
Vielen Dank nochmal, dass ich da sein darf.
Und wir freuen uns, dass Sie da sind. Sie sind seit November 2022 Vorsitzender der Geschäftsführung, das ist der ganz korrekte Terminus, so neudeutsch sagt man auch CEO, beim Automobilzulieferer Mahle mit Sitz in Stuttgart. Ich würde mal sagen, in diesen Zeiten nicht unbedingt ein ruhiger, gemütlicher Job, oder?
Nein, es ist ein sehr spannender Job, weil wir haben eine ganze Anzahl von Herausforderungen, die sich überlagern. Das ist zum einen natürlich die Frage, wie sieht Klimaschutz für den Verkehr aus und welche Produkte sind dafür notwendig? Das ist zum anderen die Frage, wie sind die Tendenzen in der Weltwirtschaft in einer multipolaren Welt, wo die Chinesen und die Amerikaner wesentliche Kraftfelder ausstrahlen. Und drittens die Frage, wie steht es um die Wettbewerbsfähigkeit Europas, wie steht es um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und damit auch als industriellem Kernland Deutschlands, Baden-Württembergs. Und das sind alles Dinge, die auf uns als Unternehmen ausstrahlen und die wir zu managen haben. Mahle hat ein paar schwierige Jahre hinter sich bis 2022, 4 Jahre mit Verlust. Wir haben die Firma stabilisiert. Wir sind auf einem mühsamen, aber doch hinreichend erfolgreichen Weg zurück in den wirtschaftlichen Erfolg. Und darauf sind wir ein kleines bisschen stolz, gemeinsam mit der Mannschaft. Aber wir wissen auch, dass wir noch viel zu tun haben.
Ja, wie Sie es gemacht haben und auch zu welchem Preis, darüber sprechen wir dann später noch in der Sendung. Das klingt jetzt alles sehr politisch. So, der Job ist sehr politisch aufgeladen offensichtlich. Wenn Sie von Klimaschutz reden, Weltwirtschaft, Wettbewerbsfähigkeit, all diese Dinge müssen Sie mit reinnehmen, wenn Sie Ihr Unternehmen steuern. Da helfen Nehmerqualitäten, glaube ich. Ne? Und die bringen Sie ja mit. Sie waren immerhin mal Judoka. Im Leistungskader. Und wenn ich Sie so vor mir sehe, Sie sind ja schon eine Erscheinung. Also ich will mit Ihnen jetzt nicht unbedingt im Ring stehen.
Ja, natürlich. Judo ist eine Kampfsportart, eine olympische Kampfsportart. Das heißt, die folgt international anerkannten Regeln. Das ist auch gut so. Und da muss man auch einstecken können. Und man braucht Robustheit, man braucht Resilienz, man braucht Willen zum Sieg. Und das zeichnet natürlich viele Wettbewerbe und auch andere Sportarten aus. Und das hilft manchmal auch im Geschäft.
Haben Sie einen schwarzen Gürtel?
Ja, einen oder mehrere sogar.
Mehrere?
Ja, je nachdem, in welchem Wochentag man gerade antritt oder bei welchem Club.
Also ich werde mich hüten, mit Ihnen in den Ring zu steigen. Sie waren ja schon 25 Jahre bei Mahle, in der USA zum Beispiel. Später waren Sie Vertriebsleiter, auch hier in Stuttgart. Wie sind Sie denn zu Mahle gekommen?
Ja, das war einfach eine Initiativbewerbung damals. Ich kam von einem anderen Automobilzulieferer, wollte zurück nach Stuttgart, Stellenausschreibung von Mahle, habe mich beworben und der Personalberater meinte damals, ja, das ist kein Job für Sie, aber wie wär's denn mit USA? Und dann habe ich nach 24 Stunden Bedenkzeit mit der Familie auch da spontan zugeschlagen. Also insofern war meine erste Aufgabe bei Mahle dann in Amerika, aber in einem sehr interessanten, auch internationalen Umfeld. Mahle hatte damals eine japanische Firma gerade erworben. Es ging um die Integration eines mexikanischen Joint Ventures und daneben auch ein amerikanischer ehemaliger Familienbetrieb, der auch übernommen worden war. Das heißt, eine interkulturelle Aufgabe, wo wir alle viel gelernt haben und ich auch viel gelernt habe.
War eine spannende Zeit, oder?
War eine sehr spannende
Ganz
Zeit.
Ganz andere Zeit.
Direkt nach 9/11. Mhm. Und
also genau vor 25 Jahren.
Ja, direkt nach 9/11 und insofern hat man da auch viel über den Patriotismus der Amerikaner lernen können, aber auch viel über die Frage, wie japanische Unternehmen in Amerika erfolgreich sind und insofern habe ich da viele auch für Mahle dann später mitgenommen.
Der Vorsitzende der Geschäftsführung von Mahle ist bei uns, Arndt Franz, und Mahle gehört zu den ganz großen Automobilzulieferern, Riesenkonzern, über 30 Standorte in Deutschland und in über 30 Ländern weltweit. Jetzt sind Sie da schon lange und dass wir Wirtschaftskrise haben im Südwesten, das ist kein Geheimnis, darauf haben sich alle geeinigt und darüber sprechen wir auch schon lange. Probleme gab es wahrscheinlich schon immer, aber haben Sie vergleichbare Zeiten wie diese schon mal erlebt?
Ja, natürlich. Das waren auch vorher schon große Krisen. Die Finanzkrise 2008, 2009 war ein Rieseneinschnitt. Die Covid-19-Krise 2020, 2021 war ein großer Einschnitt. Aber das waren schnelle, harte Einschnitte mit einer darauf folgenden Erholung. Momentan muss man mehr von einer Strukturkrise sprechen, denn wir haben wirklich strukturelle Defizite, die sich angesammelt haben, teilweise über Jahrzehnte, und die gilt es jetzt beherzt anzugehen. Das ist Aufgabe jedes einzelnen Unternehmens. Die müssen sich in dem globalen Wettbewerbsumfeld behaupten, insbesondere in einer exportorientierten Wirtschaft wie in Baden-Württemberg. Genauso gilt es für Mahle. Wir müssen mit den angestiegenen Lohnstückkosten umgehen, durch höhere Produktivitäten agieren. Aber es gibt auch viel zu tun, was die äußeren Rahmenbedingungen angeht.
Gehen wir gleich mal ins Detail, aber wenn Sie von äußeren Rahmenbedingungen sprechen, die Hiobsbotschaften, die mehren sich gestern jetzt. Eilmeldung, das Volkswagenwerk, also das Audiwerk in Neckarsulm, schon lange sozusagen die Befürchtung da gewesen, jetzt soll es Berichten zufolge 2034 schließen. Ich glaube, Sie sind Zulieferer für Audi in Neckarsulm. Egal, ob Sie es sind oder nicht, wie nehmen Sie denn so eine Nachricht auf?
Wir sind Zulieferer für alle Motoren- und Fahrzeughersteller weltweit. Und insofern trifft uns das schon. Die Situation ist aber nicht neu. Insbesondere bei den Zulieferern sind Werksschließungen über die letzten Jahre schon öfter vorgekommen. Und wir haben aufgrund der verminderten Wettbewerbsfähigkeit aus Deutschland und insbesondere auch des großen Preisdrucks in unserer Branche, die von den Fahrzeugherstellern natürlich an die Zulieferer weitergegeben wird, auch schon einige Standorte schließen müssen. Und wir haben allein in den letzten Jahren seit 2018 bereits mehr als 3000 Mitarbeiter abbauen müssen in Deutschland. Deswegen ist jetzt eigentlich der Zeitpunkt gekommen, wo man in den Spiegel schauen muss und sich überlegen muss, wie soll das denn weitergehen? Und was müssen wir verändern als Unternehmen? Und was müssen wir verändern an den Rahmenbedingungen, damit die Wirtschaft, damit die Industrie in Baden-Württemberg, in Deutschland wieder wettbewerbsfähig ist, wird und dieser Trend aufgehalten wird?
Ja, also das wäre jetzt natürlich eine sehr nüchterne auf eine Art Antwort. Ich frage mich schon, in so einer Chefetage bei Mahle, wenn so ein Werk in Neckarsulm geschlossen wird, ist doch für die Leute hier in Baden-Württemberg eine Katastrophe. Da müssten Sie doch irgendwie, oder ist da schon ein Gewöhnungseffekt eingetreten? Oder sagen Sie da auch Mist?
Natürlich sagen wir Mist. Also für uns, wir sind ein Stiftungsunternehmen. Wir berichten nicht an die Börse und an Kapitaleigner, die da individuelle Renditeoptimierung mit einbringen. Wir müssen als Unternehmen aber wirtschaftlich arbeiten. Und gleichzeitig steht für Mahle in besonderer Weise auch der Mensch im Blickpunkt. Und deswegen gehen wir mit diesen Fragestellungen immer gemeinsam mit den Arbeitnehmern und Arbeitnehmervertretungen an die Aufgaben heran. Wir tun das in einem Zukunftstarifvertrag beispielsweise. Wir entwickeln Zukunftsbilder für unsere Werke. Wir überlegen, welche Produkte passen zu dem Profil eines Werkes für die Zukunft. Das sind unsere Hausaufgaben. Aber natürlich, wenn die Lohnnebenkosten weiter so hoch bleiben, wenn Transformationskosten enorm hoch sind, weil Kündigungsschutz, weil Mitbestimmung, weil andere Themen unseren Bewegungsspielraum einschränken, dann bleibt es eine hehre Aufgabe. Und das Ergebnis können wir bis heute betrachten. Und deswegen brauchen wir einen Kurswechsel.
Der Vorsitzende der Geschäftsführung von Mahle ist Ernst Franz und bei uns heute in SWR1 Leute zu Gast. Herr Franz, ich weiß, weil Sie es mir gesagt haben, die Wirtschaft im Südwesten liegt Ihnen persönlich am Herzen. Jetzt habe ich hier eine Frage von einem SWR1-Hörer, Volker aus Weinsberg. Der sagt, bezieht sich auf die Schließung des Audi-Werks in Neckarsulm und das würde ca. 15.000 Arbeitnehmer betreffen. Andere Bundesländer sind auch betroffen. Ist das der Anfang vom Ende der Automobilindustrie in Deutschland, möchte er wissen.
Das würde ich nicht sagen, ist der Anfang vom Ende. Aber man muss doch zur Kenntnis nehmen, dass in Baden-Württemberg, wenn man mal die Montage von Fahrzeugen betrachtet, 2018 ca. 830.000 Fahrzeuge montiert wurden in den vier Produktionswerken Zuffenhausen, Sindelfingen-Rastatt und eben Neckarsulm. Und zuletzt haben wir noch 620.000 Autos montiert. Das ist schon ein deutlicher Rücklauf um über 20%. Hat viele Gründe. Aber wichtig ist natürlich die Frage der globalen Wettbewerbsfähigkeit. Ich glaube nicht, dass es an Produkten liegt, sondern es liegt in allererster Linie an Kosten. Und deswegen glaube ich, dass man nicht davon ausgehen darf, wenn man jetzt mal auf den Südwesten schaut, dass die Automobilindustrie in Zukunft noch große Wachstumsbeiträge für die Industrie und für das Bruttoinlandsprodukt von Baden-Württemberg leisten kann. Aber man muss sich jetzt natürlich aktiv überlegen, zum einen, wie verhindert man jetzt den weiteren Runterlauf die Standortentscheidung oder die jetzt geplante Standortentscheidung für Neckarsulm ist natürlich da ein Einschnitt. Aber die Aufgabe für Baden-Württemberg ist eigentlich zu überlegen, wie nutzt man dieses industrielle Potenzial, um in Wachstumsfeldern, die auch für das exportorientiertes Land wie Baden-Württemberg wesentlich sind, Pharma, Elektronik, Elektrik, bis in die KI, in die Photonik hinein, die Luft- und Raumfahrt. Wie nutzt man das, was wir in der Automobilindustrie die letzten Jahre mit einem Exportbeitrag von ca. 50 Milliarden Euro in Baden-Württemberg hatten? Wie nutzt man das, um das in anderen Bereichen für das Wachstum einzusetzen?
Aber das ist ja eine ziemlich klare Aussage jetzt Ihrerseits. Also man hört ja klar raus, Wachstum nein. Also lasst uns den Fokus woanders hinlegen. Die Automobilindustrie, die kriegen wir nicht mehr hoch auf alte Zeiten. Das wird nicht mehr funktionieren. So nehme ich es zumindest wahr. Was sagt das über die Wirtschaft im Südwesten? Ist die zukunftsfähig? Wie ist der Zustand? Weil es ist ja nicht nur die Automobilindustrie, es ist Maschinenbau, es ist vieles mehr, was wir hier in Baden-Württemberg machen und können. Also man will ja auch nicht nur das Klagelied singen.
Nein, ganz im Gegenteil. Wir sind überzeugt, wir wissen es aus eigener Anschauung. Wir haben in Baden-Württemberg eine sehr starke, fast führende industrielle Substanz. Ja, da geht es um die Innovationsfähigkeit. 40% aller angemeldeten Patente in Deutschland kommen aus Baden-Württemberg, wobei wir nur 15% des Bruttoinlandsprodukts von Deutschland haben. Baden-Württemberg ist, was die Erfindungsdichte angeht, weltweit führend auf Augenhöhe mit Kalifornien. Und ich glaube, wir müssen uns nicht verstecken vor den Chinesen. Wir haben 30% circa noch an verarbeitenden Gewerbe in vielen Branchen. Wir haben ein riesen Exportpotenzial, das auch noch in Teilen wächst, zumindest außerhalb von der Automobilindustrie. Da ist der Maschinenbau gewachsen, die Pharmaindustrie ist gewachsen im Export. Und auf diese Stärken kann man auch für die Zukunft bauen, aber wir müssen uns im Wettbewerb stellen.
Sprechen wir nochmal kurz drüber, weil Sie jetzt gerade auch über Strukturen gesprochen haben. Welche spezifischen Probleme hat man als großes Unternehmen zurzeit in Deutschland? Sie haben 30 Standorte in Deutschland, die meisten davon sind in Baden-Württemberg. In welchen Dimensionen haben Sie da Schwierigkeiten? Da sind ja immer wieder die gleichen Schlagworte, wenn es um sozusagen die Wirtschaft in Deutschland und die Rahmenbedingungen geht. Das können wir ja nach und nach durchspielen, welche Probleme Sie da in Ihren Unternehmen spüren. Fangen wir mal an mit der Bürokratie. Also was gibt's da? Ist es wirklich so ein riesiges Problem?
Also wir nehmen Bürokratie natürlich als einen Bereich wahr, wo Verbesserungen vorgenommen werden kann. Die Effizienz der Verwaltung ist sicherlich ein Thema, was zu Recht auf der Agenda steht. Aber drücken tut der Schuh bei uns vor allem im Faktor Arbeit, bei den Energiekosten und natürlich auch in der Frage, wenn dann am Ende was übrig bleibt, wie viel Prozent davon muss man bei den Steuern abliefern.
Ja, der Vorsitzende der Geschäftsführung von Mahle Arndt Franz ist bei uns. Die Wirtschaft im Südwesten schwächelt. Ein Grund dafür sind die Rahmenbedingungen. Das wird vielfach genannt. Und jetzt haben wir hier jemanden sitzen, der uns gerade erzählt, also die Bürokratie ist gar nicht so ein Riesenproblem. Das wurde immer und immer wieder benannt. Sie haben gesagt, der Faktor Arbeit ist das Problem. Bevor wir den besprechen, vielleicht nochmal ganz kurz, hohe Energiepreise, auch dazu haben Sie was gesagt. Was löst denn das aus? Also Sie haben doch zum Beispiel in Ihrem Werk in Vaihingen eine wahnsinnig moderne PVT-Anlage als Pilotprojekt. Ich glaube, das ist eine Kooperation mit einem Start-up, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und das ist doch eine deutliche Energiekostenreduzierung. Zudem sinken die Energiepreise. Darauf weist uns auch gerade ein SWR1-Hörer Felix Rieger hin. So, was sagen Sie jetzt?
Also Energiepreise sind nach wie vor natürlich ein wichtiges Thema. Das kommt auf den Produktionsprozess an, aber das kann zwischen 3-6% vom Preis eines Produktes ausmachen, ist also eine namhafte Größe. Man muss dann natürlich dann immer darauf hinweisen, wie sehen die Energiekosten in Ungarn aus, wie sehen die Energiekosten in China aus, wie sehen die Energiekosten in USA aus. Und da stellen wir fest, Deutschland liegt beim Faktor 2,5 über den anderen Märkten, in denen wir produzieren und mit denen wir am Ende mit Produktion in Deutschland auch im Wettbewerb stehen. Das heißt, da muss deutlich was passieren. Das Energieangebot muss ausgeweitet werden und natürlich, und das Beispiel Vaihingen zeigt es, wir agieren damit. Wir warten nicht, bis was passiert, sondern wir versuchen, unsere Energieversorgung auch auf nachhaltige und mehrere Beine zu stellen.
Aber dass wir teurer sind, was die Produktionskosten angeht, das ist doch nichts Neues. Also China war doch vor einigen Jahren auch schon billiger. Warum ist das jetzt so ein Riesenproblem geworden?
Ja, weil der Wettbewerb stärker geworden ist. Jetzt haben wir gerade über die Energiekosten gesprochen. Ja, also man muss Wege finden, wie wir bei den Energiekosten vielleicht nicht ganz runterkommen auf die chinesischen Verhältnisse oder auf die amerikanischen Verhältnisse. Aber man muss es im Hinterkopf behalten, das Niveau, was momentan in Deutschland für nicht große Stahlwerke und Großverbraucher, sondern für die normale Industrie und für den gesamten Mittelstand gilt, das ist einfach nicht wettbewerbsfähig. Und da muss was passieren. Und das ist natürlich umso anspruchsvoller, wenn man gleichzeitig die Energieversorgung noch grün machen will, wenn man auf Photovoltaik und auf Windkraft setzen will, weil die Energieverbräuche in der Industrie natürlich besonders hoch und konstant sind, auch nachts und wenn der Wind nicht bläst.
Das sind aber ja dann trotzdem Investitionen in die Zukunft auch. Globale Krisen spielen natürlich auch eine Rolle. Beispiel Iran-Krieg, da hatten Sie im Frühjahr dem Handelsblatt gesagt, dieser wird den Konzern wahrscheinlich um die 100 Millionen Euro kosten. Lagen Sie da richtig?
Das war noch zu tief gegriffen. Ich glaube, wir haben noch deutlich höhere Bruttoeffekte, insbesondere bei Rohmaterialien und auch Sekundäreffekte in den Weiterverarbeitungsmaterialien. Also die Engpass-Situation und der Angebotsausfall für alles, was aus der Golfregion kommt, hat massive Auswirkungen. Damit haben wir zu kämpfen, aber am Ende erhöht es die Kosten für die Produkte weltweit. Das geht hin bis zu Elektronikbauteilen, die natürlich auch nochmal einer zusätzlichen Verknappung unterliegen durch den KI-Boom. Und insofern bleibt das Leben im Einkauf, in der Materialwirtschaft und natürlich für die Kalkulation unserer Produkte spannend. Wir kommen nicht umhin, um das auch an die Kunden weiterzugeben und damit werden die Autos nicht billiger.
Also wo kann ich mir jetzt vorstellen, wo genau liegt in so einem Riesenkonzern wie Mahle, der jetzt hier im Südwesten beheimatet ist, wo liegt denn jetzt da das Problem? Also haben Sie Probleme, Ihre Gewinne hoch genug zu halten? Also haben Sie ein Problem mit der Marge? Verdienen Sie nicht mehr so viel wie früher? Oder geht das Problem noch weiter runter in die Existenz, in die Substanz?
Nein, es geht wirklich in die Substanz, denn wir müssen ja sehen, dass wir wettbewerbsfähig sein müssen. Wir waren in der Vergangenheit wettbewerbsfähig als Unternehmen, aber natürlich auch als Land, weil wir bessere Produkte haben, höhere Produktivitäten und so uns einfach in vielen Bereichen auch Spitzenstellungen erarbeiten können. Das hat sich verändert, weil insbesondere die Chinesen aufgeholt haben und dort bei den Faktorkosten besser sind. Und deswegen können wir es uns nicht leisten, Hausaufgaben weiter aufzuschieben. Und das gilt für die genannten Faktoren Arbeit, Energie, Steuern, aber natürlich auch das Drumherum, einschließlich Bürokratie.
Wo liegen die Schwierigkeiten im Standort Baden-Württemberg oder Standort Deutschland auch hier in der Wirtschaft? Darüber sprechen wir mit jemandem aus der Praxis, mit dem CEO von Mahle, mit Arndt Franz. Mahle, ein großer Automobilzulieferer hier im Südwesten. Und wie funktioniert auch eine Transformation? Weil wir haben vorhin schon festgestellt, Automobilindustrie, das wird nicht mehr so, wie es mal war. Das ist Ihre Einschätzung. Wir haben über Energiekosten auch schon gesprochen. Wir haben über globale Krisen gesprochen. Jetzt kommen wir auf das, was Sie für am wichtigsten erachten, nämlich auf den Faktor Arbeit. Und das ist ein schwieriges Thema. 42.000 Arbeitsplätze sind in der Automobilindustrie verloren gegangen. Nur im letzten Jahr, allein der VW-Konzern, haben wir ja gehört, bis 2030 50.000 Stellen abbauen. Und auch das Werk in Neckarsulm wird geschlossen bis 2034. Warum ist der Faktor Arbeit so entscheidend?
Der ist entscheidend, weil natürlich alles am Menschen hängt, früher oder später. Aber der ist auch entscheidend, weil die Lohn- und Gehaltskosten einschließlich der Nebenkosten einen erheblichen Teil des Umsatzes und des Preises am Produkt ausmacht. Bei Mahle ist es circa ein Drittel in Deutschland und das hängt damit zusammen, dass wir eine hohe Wertschöpfungstiefe haben bei vielen unserer Produkte und deswegen muss man einfach auch immer, wenn es um das Thema Wettbewerbsfähigkeit geht, danach schauen, welche Rolle spielen die Lohn- und Gehaltskosten im Produkt. Und die Sorge, die ich habe, die wir haben, ist, dass die Lohnnebenkosten, aber auch die Frage, wie gestalten wir die Arbeitszeit, da eine Rolle spielen, die nicht der Wettbewerbsfähigkeit hilft. Und viele der Aufträge, für die wir uns heute bewerben, sind unter den heutigen Bedingungen für den Faktor Arbeit für deutsche Standorte kaum mehr erreichbar. Das heißt, da muss sich was ändern.
Wie wollen Sie es denn machen? Also wenn wir mal auf Ihr Unternehmen schauen, auf Mahle, Sie haben ja seit 2020, haben Sie vorhin selbst erzählt, 12% Ihrer Mitarbeiter schon entlassen, 73.000 waren es, es sind jetzt noch 64.000 in 5 Jahren. Das ist, glaube ich, jeder Fünfte. Was bedeutet denn das? Da ist ja die aktuelle Sparrunde auch noch gar nicht reingerechnet. Also ist Entlassen jetzt die einzige Lösung?
Das sind die weltweiten Zahlen, die Sie gerade genannt haben. Natürlich, entlassen ist ein hartes Wort, aber wenn die Stückzahlen sich verändern, also in Europa beispielsweise die Fahrzeugproduktion von 22 Millionen 2018 auf jetzt 17 Millionen, Tendenz sinkend, absinken, dann ist weniger Arbeit da, weil weniger Autos gebaut werden, für die weniger Teile gebraucht werden. Das ist der eine Faktor. Der andere Faktor ist nochmal das Stichwort Wettbewerbsfähigkeit. Da müssen die Lohn- und Gehaltskosten im Produkt wettbewerbsfähig sein. Und wir sehen da ein paar Themen, die geändert werden müssen. Ein Teil davon fällt in den tariflichen Bereich. Da müssen wir uns mit den Gewerkschaften auseinandersetzen. Und dazu gehört zum Beispiel die Regelwochenarbeitszeit von 35 Stunden. Die ist im internationalen Vergleich nicht mehr wettbewerbsfähig. Das hat lange funktioniert. Für die Zukunft funktioniert es nicht mehr. Ich halte es für unausweichlich, dass wir uns mit einer Regelarbeitszeit von 40 Stunden beschäftigen, um wieder wettbewerbsfähig zu sein.
Gleichem Lohn?
Das kann man natürlich nur niedrigere Personalkosten im Produktpreis erzielen, wenn das bei gleichem Lohn erfolgt. Ja, das ist ein Verzichtsthema und ein Wettbewerbsfähigkeitsthema.
Wie ist es da um die Effizienz bestellt? Also Mercedes-Benz, da hört man, dass genau solche Nachrichten jetzt gerade rumgegangen sind in der Belegschaft. Man soll da jetzt 40 Stunden arbeiten, aber man weiß gar nicht so genau was. Es fehlen ja die Aufträge.
Ja, das ist genau ein wichtiger Punkt. Das ist kein Hauruck-Thema. Also wenn man einen bestimmten Arbeitsbedarf hat und dagegen steht ein Arbeitsangebot und dann erhöht man die Arbeitsmenge um 5 Stunden pro Woche, 16%, 17%, dann muss natürlich auch mehr Arbeit da sein, um die unterzubringen. Das heißt, man muss das wirklich auf Standortebene und für die entsprechenden Nachfragesituationen der Zukunft austarieren. Aber der Punkt ist, dass wir mit der heutigen Kalkulation, mit 40-Stunden-Woche und dem heutigen Kostenkostüm einfach für viele, auch Nachfolgeaufträge für deutsche Fabriken, nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Und dann habe ich die Wahl, produziere ich in Deutschland zu günstigeren Lohnstückkosten oder produziere ich nicht mehr in Deutschland? Und ich glaube, dass unsere Mitarbeiter das wohl einzuschätzen wissen, was da die vorteilhaftere Variante ist.
Der CEO von Mahle, Arndt Franz, ist bei uns in SWR1. Leute, wir sind eigentlich bei der Gretchenfrage angekommen. Wie kriegen wir unsere Wirtschaft wieder wettbewerbsfähig? Sie sagen über den Faktor Arbeit, zumindest was Ihr Unternehmen angeht. Da haben Sie vorhin auch von Produktivität und Wertschöpfung gesprochen. Diese beiden Begriffe fallen ja immer wieder. Ich sage jetzt mal, der Wegfall von Arbeitsplätzen zum Beispiel, der bedeutet doch auch einen Verlust von Wertschöpfung, weil Wertschöpfung bedeutet ja auch weniger Steuereinnahmen für jeden Arbeitsplatz, der wegfällt, und Sozialbeiträge. Welche Rolle spielt das in Ihren Überlegungen?
Ja, natürlich. Also ist klar, dass man versuchen muss, und das tun wir jeden Tag, neue Aufträge für deutsche und baden-württembergische Fabriken an Land zu ziehen. Das setzt Wettbewerbsfähigkeit voraus, darüber haben wir gesprochen. Und unser Bestreben ist natürlich, möglichst viel von dem, was wir heute in Baden-Württemberg tun, mit 7.500 Mitarbeitern, möglichst viel von dem auch erfolgreich weiter in Zukunft zu tun und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass neue Produkte kommen. Aber nochmal, am Ende hängt alles auch an der Frage der Wettbewerbsfähigkeit, und bei hoher Wertschöpfungstiefe spielen da die Lohnkosten eine erhebliche Rolle.
Aber was ist denn da die Endstrecke? Also Wettbewerbsfähigkeit heißt, wenn ich wettbewerbsfähiger im Ausland produzieren kann, dann tue ich das, weil das eine wirtschaftliche Entscheidung ist. Das wird ja auch schon getan. Also in Ungarn gibt es zum Beispiel große Automobilwerke, auch von Mercedes-Benz. Wenn jetzt so ein Ihr Kunde Automobilhersteller dorthin wechselt, dann gehen Sie wahrscheinlich mit. Was bedeutet denn das am Ende des Tages für den Standort Baden-Württemberg? Also heißt das langfristig eine Verlagerung der Arbeitsplätze weg aus Deutschland?
Nur wenn wir dazu gezwungen werden, in allererster Linie würde ich das mal so sagen. Ich glaube, wir haben hervorragende Produktionsstandorte in Baden-Württemberg. Die haben auch in puncto Effizienzsteigerung in den letzten Jahren wirklich großartige Arbeit geleistet, und wir wollen das aufrechterhalten. Ja, das ist aber dann möglich, wenn wir dem weiter zunehmenden Kosten- und Preisdruck, der von unseren Kunden ausgeht und schließlich vom Markt ausgeht, wenn wir dem eine Antwort bieten können. Und dazu gehört das, was wir vorhin besprochen haben beim Faktor Arbeit, das ist die Arbeitszeit. Das ist aber auch die Frage, welche Krankenquoten können wir uns hier leisten in Deutschland? Und da sind die deutschen Werke einfach beim Faktor 10 und mehr gegenüber dem, was wir andernorts in Japan, in USA, aber auch in Teilen Osteuropas wiederfinden.
Also das heißt, Sie sind da beim Kanzler, wir arbeiten zu wenig und wir sind nicht motiviert genug?
Also nein, das möchte ich natürlich nicht für die Belegschaft als Ganzes sagen, aber es gibt aus unserer Beobachtung und aus unseren Zahlen, es gibt Missbrauch, und dem müssen wir entgegnen. Und es gibt natürlich auch Fragen, die im Verhalten der Mitarbeiter ihren Grund haben, und dazu gehört auch die Frage, wie steht es um die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Und wir sehen, wenn wir der Statistik anschauen, dort, wo die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall hoch oder gar vollständig ist, wie in Deutschland, dort haben wir überproportional hohe Krankenstände. Und an das Thema muss man ran in einer sozialverantwortlichen, fairen Art und Weise. Aber so wie es heute läuft, dass wir Standorte haben, die mehr als 10% Krankenquote haben, die denselben Krankheitserregern und denselben Faktoren ausgesetzt sind wie andernorts, da müssen wir agieren.
Ja, aber das sind ja auch Errungenschaften, die man dann da zur Disposition stellt, muss man an der Stelle vielleicht auch mal festhalten. Das ist ja ein Privileg unsererseits, haben wir uns ja erarbeitet, dass wir diese hohen Standards, zum Beispiel die Lohnfortzahlung, haben. Wir haben reingehört ein bisschen in Ihre Belegschaft, und die Stimmung ist da natürlich durchwachsen. Sie haben einen Ergänzungstarifvertrag bis 2030. Kommt danach dann, wissen Sie das jetzt schon, da der nächste Abbau?
Der Ergänzungstarifvertrag war unsere Herangehensweise an die Frage, wie passen wir uns auf eine sich verändernde Welt an. Und ich glaube, das war ein wirklich wichtiges Stück Arbeit, was wir gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern und den Tarifparteien hingekriegt haben. Und das ist Male. Ja. Wir machen unsere Hausaufgaben, und wir machen die Hausaufgaben gemeinsam mit unseren Mitarbeitern. Und wir gehen da unseren eigenen Weg, und wir verlieren keine Zeit. Und insofern, das war ein Entgegenkommen der Mitarbeiter. Das ist ein Entgegenkommen der Mitarbeiter. Das wissen wir extrem zu schätzen. Und es verbessert unsere Wettbewerbsfähigkeit bis auf Weiteres.
Genau, Ergänzungstarifvertrag heißt nämlich, die haben auf Lohn verzichtet.
Die haben auf 7% Lohn verzichtet. Mhm. Und dann müssen wir weitersehen. Und wir bleiben im Gespräch und alle sind sich bewusst darüber, dass wir in ein, zwei Jahren wieder reden müssen.
SWR 1, Leute, heute Vormittag mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung von Mahle mit Arndt Franz. Mahle, ein Automobilzulieferer, klassisch groß geworden in der Ära des Verbrennermotors. Und dieser Verbrennermotor, der geht ja nun, ist sozusagen, wird zurückgefahren, auch mit Vorgaben, die eben aus Brüssel kommen. Jetzt kann man immer gut auf die Rahmenbedingungen, auf die Politik schimpfen und so weiter. Man kann sagen, die toll, dass unsere Arbeitnehmer da auf Lohn verzichtet und wir mit denen einen Tarifvertrag bis 2030 haben. Trotzdem müssen wir leider Stellen streichen. Aber wo haben Sie denn in der Selbstreflexion mal festgestellt, da ist es im Management nicht gut gelaufen?
Also wer Entscheidungen trifft, der muss damit rechnen, dass nicht alle dieser Entscheidungen immer richtig sind. Ich glaube, wir haben auch Fehler gemacht. Fehler zum Beispiel könnte gewesen sein, dass wir uns zu 100% auf das verlassen haben, was in der Regulierung bisher steht, nämlich dass der Verbrennungsmotor als eine Technologie, die auch einen Auspuff benötigt, aus dem CO2 rauskommt, ab 2035 im Pkw-Bereich nicht mehr zugelassen wird.
Und Stand heute.
Das ist Stand heute. Es ändert sich jetzt. Es gibt einen Kommissionsvorschlag, wird im Parlament beraten, muss durch den Europäischen Rat durch. Da wird es Nachbesserungen geben. Aber faktisch läuft es darauf raus, dass in Europa vielleicht noch 10% der Verbrennungsmotoren produziert werden, die wir aus den letzten Jahren kennen. Während in China die Produktion dann beim Zehnfachen sein wird, dessen, was wir bisher, was wir dann in Europa produzieren. Also der Punkt ist, dass wir gesehen haben, dass das, was im Geist der Regulierung drin steht, diese Technologiewahl einer Technologie, batterieelektrisches Fahrzeug, dass die nicht zu 100% aufgehen wird und wir uns drauf verlassen haben, obwohl wir es besser wussten. Und das muss ich selbstkritisch sagen, das haben wir wahrscheinlich etwas naiv mit aufgenommen. Das haben wir jetzt korrigiert. Also wir glauben nicht mehr dran, weder für die Welt noch für Europa, dass es so kommt.
Also dass die Elektromobilität, die deren Einführung ja schleppender verläuft als geplant, dass die sich durchsetzen wird, das glauben Sie nicht?
Wir glauben nicht mehr daran, dass die Elektromobilität weder zu 100% noch zu 90% noch zu 80% in Europa sich durchsetzen wird, sondern dass es eine 50-50-Welt wird. Vielleicht 60% batterieelektrische Fahrzeuge und 40% Hybride, das heißt eine Mischung aus Verbrennungsmotor und Batterieantrieb.
Da verstehe ich jetzt zwei Dinge nicht dran. Erstens, in China hat doch die Zulassung der Elektrofahrzeuge gerade jetzt, glaube ich, den Kipppunkt erreicht und die der Verbrenner überschritten. Warum soll also die Zukunft, wir schauen doch immer nach China, das ist unser Hauptabsatzmarkt, also warum brauchen wir da noch Verbrenner sozusagen in der Zukunft? Und die nächste Frage ist, Ihnen verbietet ja niemand, Verbrennermotoren zu produzieren, beziehungsweise der Industrie. Sie könnten ja weiterhin Teile zuliefern. Sie haben sich ja auch zwar früh auf die Elektromobilität eingestellt, aber Sie haben ja noch alles parallel.
Ja, natürlich.
Also wo ist das Problem?
Also zunächst mal China. Also wird oft verwechselt die New Energy Vehicles, das heißt elektrifizierte Fahrzeuge, rein batterieelektrische, aber auch Hybridfahrzeuge, Plug-in-Hybrids und auch serielle Hybrids, die mit einem Verbrennungsmotor die Batterie wieder aufladen. Da wird die Welt auch 50-50 sein im Jahr 2035, weil einfach jeder das Auto für einen anderen Zweck benutzt. Und für manche Zwecke ist das batterieelektrische Fahrzeug sehr gut und für andere Zwecke sind Mischformen sehr gut.
Verkaufen die Chinesen bei uns gerade am meisten?
Ja, weil
die Batterieelektrischen Fahrzeuge, nicht die rein elektrischen, wenn man zum Beispiel auf BYD guckt, große chinesischen Hersteller.
Weil die batterieelektrischen Fahrzeuge sehr stark sanktioniert sind und die Hybriden eben nicht. Und die Chinesen natürlich in die Hybriden extrem viel investiert haben. Da sind die mittlerweile technisch führend und wir haben uns ein bisschen da die Butter vom Brot nehmen lassen als Europäer. Also um's abzuschließen oder kurz zu machen, wir glauben an eine Welt, die gemischt ist, batterieelektrisch und hybrid mit verbrennungsmotorischen Anteilen und darauf müssen wir uns einfach einstellen. Wenn die Regulierung in Europa allerdings so bleibt, heißt das zusätzlich zu den ganzen Fragen der Wettbewerbsfähigkeit, die wir vorhin diskutiert haben, heißt das, dass wir in Europa massiv unsere Produktionskapazitäten herunterfahren müssen. Und das betrifft insbesondere auch Baden-Württemberg, wo eigentlich das Herz unserer verbrennungsmotorischen Kompetenz investiert ist und wo wir eben auch die ganzen Fähigkeiten haben, auch Hightech-Produkte für den Verbrenner herzustellen.
Ja, die Automobilindustrie, die wird die Größe, die sie mal hatte, nicht erreichen. Das sagt Arndt Franz, CEO von Automobilzulieferer Mahle in SWR1 Leute. Jetzt kommen wir mal zu noch ein paar ganz wichtigen Fragen. Nämlich Schnelligkeit. Also Sie sind ja gut aufgestellt zum Beispiel, was viele Produkte angeht. Sie haben zum Beispiel, das wissen vielleicht viele gar nicht, einen Elektromotor entwickelt, der ohne seltene Erden auskommt. So, warum wissen wir das nicht? Warum sind wir da nicht sozusagen ganz groß mit rausgekommen und haben den Chinesen gesagt, guckt mal hier, wir bauen den Elektromotor ohne seltene Erden, wir brauchen eure Rohstoffe gar nicht mehr?
Ja, in der Tat. Ich glaube schon, dass unsere Kunden das wissen, denn es ist auch Entwicklungsthema und es geht in viele Entwicklungsprojekte ein. Aber es ist am Ende auch die Frage, wie schnell gehen wir mit solchen Technologien in die Serie, in den Markt hinein. Gerade die seltenen Erden sind ja ein wesentlicher Teil der Frage der wirtschaftlichen Sicherheit und der wirtschaftlichen Autonomie und der Abhängigkeit von China, von der Lieferkette. Und ich bin sicher, da wird sich noch einiges tun. Aber auf der anderen Seite zeigt es auch, wie die Entwicklungsgeschwindigkeit in Europa im Vergleich zu China ist. Die Beobachtungen machen wir, die machen die Hersteller auch. In China bin ich in 1,5 Jahren in Serie und in Europa braucht es immer noch 3.
Ja, aber das ist ja immer das Lamenti, ja, wir können kein China Speed. Warum können wir kein China Speed? Können Sie kein China Speed?
Wir können bei China Mali? Speed in China und wir könnten auch China Speed in Deutschland. Momentan wäre das eine große Kraftanstrengung, weil einfach ein Arbeiten wie in China unter den deutschen Regeln nicht möglich ist. Aber das könnte man vereinbaren. Also das ist theoretisch möglich und man muss sich der Aufgabe stellen. Dazu gehört aber auch, dass die Regulierung und die Zertifizierung und ähnliche Dinge das auch zulassen, dass das schneller geht. Und da sind wir wieder bei der Frage der Rolle des Staates, der Bürokratie etc.
Weil Ihnen fehlt es ja nicht an neuen Produkten. Also Sie haben, da gibt es unterschiedliche Quellen, nicht nur bei Ihnen, sondern auch anderswo. 2025 haben Sie über 350 Patente und fast 500 Erfindungen angemeldet. Aber das sind eben noch keine serienreifen Produkte, mit denen man Geld verdienen kann. Das wäre sozusagen China Speed, daraus schnell das zu machen. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht. Aber Sie haben ja auch Forschung, die hier in Baden-Württemberg stattfindet. Ja, der Forschungsstandort Stuttgart zum Beispiel. Was wäre denn, wenn Sie jetzt abwandern ins Ausland? Geht es ohne diesen Standort? Wir brauchen doch Köpfchen.
Ja, an Innovation hakt es nicht in Baden-Württemberg. Ich hatte vorhin etwas zu den Patentanmeldungen gesagt, zur Innovationsdichte. Und an Ideen mangelt es nicht, an Innovationen mangelt es nicht. Ich glaube, die Aufgabe für Baden-Württemberg ist die Skalierung. Das heißt, wie mache ich aus Innovation Geschäft? Und wir müssen verhindern, dass hier Innovation stattfindet und andere damit Geschäft machen. Und damit sind wir wieder bei den Rahmenbedingungen, auch für die Industrie. Und deswegen, glaube ich, ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, da anzupacken und diese Rahmenbedingungen zu verbessern.
Es gibt ja auch wieder leicht positive Zahlen, jetzt ganz aktuell zu vermelden aus der Automobilindustrie. Ich glaube, das reicht noch nicht für Optimismus. Aber irgendwie der Glaube daran, dass wir das hier packen, der ist doch groß. Welchen Anteil kann denn die Landespolitik in Baden-Württemberg daran leisten? Welchen sollte sie leisten?
Aus unserer Sicht darf man das nicht unterschätzen. Oft wird gesagt, ja, die Entscheidungen fallen alle in Berlin und in Brüssel. Wir können da uns zu Wort melden. Ich glaube, die Rolle der Landesregierung muss darüber hinausgehen. Dafür ist die Industrie als Faktor in Baden-Württemberg zu wertvoll. Baden-Württemberg muss eine starke Stimme erheben. Wir müssen auch, wenn möglich, auch den einen oder anderen Hebel mal ansetzen, um unsere baden-württembergischen Interessen im Bund und auch auf europäischer Ebene durchzusetzen. Wir haben hier was zu verteidigen und Baden-Württemberg ist industrielles Kernland für Deutschland und Deutschland ist industrielles Kernland für Europa. Das heißt, wenn uns hier die Industrie stagniert, dann hat das Auswirkungen für die Nation und hat Auswirkungen für den ganzen Kontinent. Und deswegen müssen wir sich da wirklich im Schulterschluss nicht nur mit der Politik, sondern auch mit der Wissenschaft und letztlich auch mit der Gesellschaft aufraffen, eine Initiative pro Industrie und pro Wirtschaft in Baden-Württemberg auf den Weg zu bringen. Es muss das Primat der Wirtschaft und das Primat für Arbeitsplätze und Beschäftigung gelten.
Und hat die aktuelle Landesregierung das schon gut umgesetzt? Wir haben bald 100 Tage.
Gut, ist 100 Tage.
Können uns ein kleines Urteil schon erlauben.
Im Amt, es war auch ein bisschen Sommerpause jetzt, aber vielleicht gibt es ja einen Herbst der großen Initiativen. Wer weiß, sinnvoll wäre es und ich glaube, die Wirtschaft würde es voll unterstützen.
Welche Rolle spielt denn die politische Entwicklung im Land generell? Also am Sonntag sind Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, demnächst in Mecklenburg-Vorpommern, auch in Berlin. Und der Bundeskanzler Friedrich Merz, der hat jetzt zuletzt im ARD-Sommer-Interview gesagt, er kann sich nicht vorstellen, dass noch internationale Investoren zu einem Spatenstich mit einem AfD-Ministerpräsidenten kommen, um neue Werke zu gründen, in Sachsen-Anhalt neue Unternehmen anzusiedeln. Gehen Sie damit bei der Aussage?
Das kann der Kanzler mit seinem Wissen vielleicht ein bisschen besser einschätzen, vielleicht noch besser der Ministerpräsident des entsprechenden Landes. Wir machen unsere Investitionsentscheidungen, wenn es bei uns um neue Werke geht, in allererster Linie von den wirtschaftlichen und technischen Rahmenbedingungen abhängig. Aber wir haben auch klare rote Linien, was nicht demokratische Regime angeht. Ich glaube, da sind wir in Deutschland noch nicht an dieser roten Linie.
Sehen Sie auch keine Gefahr, dass es in Sachsen-Anhalt in diese Richtung sich bewegen könnte?
Die Gefahr gibt's immer, aber wir warten da ab und betrachten das neutral.
Ja, was wird die Zukunft bringen? Das können wir jetzt nicht mehr zu Ende diskutieren, weil unsere Zeit ist jetzt abgelaufen. Wir bedanken uns, also ich bedanke mich, dass Sie hier waren in SWR1 Leute mit uns darüber gesprochen haben, über dieses wichtige Thema Wirtschaft im Südwesten. Vielen Dank, Arndt Franz, für Ihren Besuch.
Und vielen Dank für die Gastfreundschaft. Das ist wirklich ein interessantes Gespräch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.